妈妈，
爸爸，
she's a pigman.
Wie heißt denn der Podcast von dir?
3 Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen zu 3 Jahre wach mit Barbara
und Eveline.
Und wir wollen heute über Ängste sprechen und deswegen wollen wir auf jeden Fall gleich eine Triggerwarnung vorweg schicken an alle Mütter und Väter, die mit diesem Thema irgendwie sehr stark zu tun haben. Wir haben Hilfe und Anlaufstellen für euch in die Shownotes gepackt und dann könnt ihr an dieser Stelle überlegen, ob ihr weiterhören möchtet oder diese Folge euch lieber ausspart, wenn ihr wirklich stark mit Ängsten zu tun habt. Bevor die Eveline jetzt unsere heutige Gästin vorstellt und wir auch dann im weiteren Verlauf über Ängste sprechen, die auch sie und mich während der Schwangerschaft begleitet haben, erzähle ich jetzt erstmal kurz, wie es zu diesem Thema gekommen ist, dass uns das so wichtig war, heute eine Sendung drüber zu machen. Wir waren letzten Sommer in den Bergen bei einem Ausflug und Evelines Sohn war zu dem Zeitpunkt 1 und aber ziemlich stark schon, also körperlich echt schon gut unterwegs, so dass ihr teilweise, ich erinnere mich an die Szene, wo ihr bei uns im Flur zu zweit deinen Sohn gewickelt habt, weil er keinen Bock hatte.
Ohne Gewaltanwendung natürlich.
Natürlich, absolut.
Ganz liebevoll, aber zu zweit.
Aber bestimmt.
Festhaltend.
Es musste sein, es war ja auch nur zu seinem Besten, zu unser allerbesten. Und es ging eben darum, wir wollten auf den Berg und es ging dann darum, gehen wir noch eins weiter hoch und fahren mit dem Sessellift und könnte er da mitfahren oder eben nicht. Und das war dann so, dass es dir, Eveline, ganz anders wurde bei dem Gedanken, dass der in diesen Sessellift einsteigt, weil du damit große Ängste verbunden hast, dass der Typ sich losreißt und irgendwie, weiß ich nicht, kopfüber in die Tiefe stürzt. Und wir haben uns dann in diesem Moment uns gegenseitig offenbart, dass diese Gedanken öfter mal in uns sind, dass wir sehen, wie unsere Kinder irgendwie auf absurde Weise, also ich sag das jetzt einfach so, irgendwie zu Tode kommen oder irgendwie absurde Verletzungen oder sonst was haben, wenn man so komische Gedanken im Kopf hat. Und mir ist in dem Zusammenhang auch wieder eingefallen, eine Episode, als meine Tochter noch ganz klein war und als Säugling im Kinderwagen lag und ich fahre mit ihr so über diese Holzbrücke am Flaucher, über die Isar und unter uns so die tosende Isar und ich merke, während wir so drüber schieben, dass ich plötzlich so richtig Panik bekommen habe. Ich hatte eine Freundin dabei, mit der habe ich mich unterhalten und ich konnte mich gar nicht mehr auf dieses Gespräch konzentrieren, weil ich so Panik hatte und gesehen habe, wie meine Tochter aus dem Kinderwagen in den Fluss stürzt. Also wirklich völlig absurd. Man muss ja nichts tun, außer einfach weitergehen. Aber das hat wirklich so krass in mir gearbeitet und mich so in Panik versetzt, dass ich mir dachte, mein Gott, was war das denn? Und dann vergisst man das wieder und dann kommen solche Sachen aber auch wieder eben in Gesprächen, wie wir es da hatten, hoch. Und ich habe jetzt auch schon öfter gelesen, dass es von diesen Situationen sehr viele gibt, bei denen auch Mütter oder auch Väter sich eben offenbaren, dass es denen genauso geht. Und auch sogar noch krasser und so irrationale Ängste Panikschübe auslösen. So, ja, das war der Bogen. So
die Einleitung, genau. Wir haben ja damals nach meinem Urlaub, unserem Urlaub im Allgäu bei dir, als das war mit dem Sessellift. Mhm. Man muss ja dazu sagen, ne, man ist ja im Sessellift auch nicht wie in einer Achterbahn so festgeschnallt. Das ist ja nur dieser Bügel von oben. Also ich habe den da wirklich unten durchflutschen sehen. Und das war für mich völlig klar. Es war ja, glaube ich, auch nur so eine halbherzige Frage von dir oder weiß ich gar nicht, vom Olli, von meinem Mann. Sollen wir den jetzt mitnehmen? Und das war völlig klar, dass das nicht passieren wird. Und trotzdem war ich so und hatte schon also alle sämtliche Haare auf meinem Körper haben sich aufgestellt. Ich krieg jetzt noch so halb Gänsehaut. Ja. Genau, und wir haben in der Folge danach dann darüber schon gesprochen, über dieses, ich glaube, wir haben es Brückenphänomen oder diese Brückensituation gedacht. Mhm. Man geht über Brücken und sieht buchstäblich das Kind in die Fluten stürzen. Und da wurden uns tatsächlich viele, viele, viele Nachrichten haben uns da ereilt, beziehungsweise erreicht von Mamas, tatsächlich würde ich sagen, zu einem Großteil, die sagen, ach krass, ja, geht mir auch so. Was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Und deswegen, liebe Anne, sitzt du hier, Anne Bergfeld. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo.
Hi, Anne ist Psychotherapeutin und Mama von 2 Kindern und hat deshalb, würde ich sagen, aus zweierlei Hinsicht eine Ahnung, wovon wir sprechen. Erstens mal eben auf individueller Ebene als Mama, aber weil es natürlich auch aus der beruflichen, professionellen Sicht ein bisschen darüber aufzuklären, was genau das sein könnte. Und Anne, wir haben im Vorfeld so ein ganz kleines bisschen gesprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es, also es gibt bestimmt eine Vielzahl von Erklärungen, aber man kann das so ein bisschen vielleicht auf zwei Erklärebenen runterbrechen, nämlich einmal, und über die wollen wir zuerst vielleicht sprechen, über diese hormonelle über diesen hormonellen Erkläransatz, dass man sagt, eine Mama ist vielleicht erstmal vorsichtiger, ängstlicher.
Absolut, ja.
Genau. Kannst du, kann man das so sagen, dass das vielleicht ein Grund sein könnte?
Naja, also mit der Schwangerschaft und dem Mutterwerden sind ja ganz viele hormonelle Veränderungen auch verbunden, die mit unserem Körper ja auch einiges machen, ja. Und natürlich ist es so, dass das auch was Gutes hat, ja, wenn wir als Mütter oder Väter natürlich auch, aber ich spreche jetzt mal von den Müttern, weil die betrifft diese hormonelle Geschichte natürlich deutlich mehr. Das macht uns einfach erstmal per se vorsichtiger. Ja, wir wollen ja, dass diese Kinder, dass es den Kindern gut geht. So evolutionsbiologisch gesehen will die Natur ja, dass möglichst viele Kinder überleben. Also macht sie Mütter erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ja? Also das ist diese natürliche und auch sehr sinnvolle Seite, die diese hormonellen Schwankungen mit sich bringen. Aber es kann auch dazu führen, vor allem wenn man schon ein bisschen vorbelastet ist oder genetisch vielleicht auch vorbelastet ist, dass diese hormonellen Schwankungen auch psychische Erkrankungen auslösen können oder wieder ans Tageslicht bringen können.
Also sowas wie Depressionen oder eine Angststörung
zum Beispiel.
Sowas in der Art.
Genau.
Also das beantwortet schon so halb irgendwie meine Frage, warum das dann manche mehr umhaut und manche eben weniger umhaut und irgendwie so hart triggert und manche vielleicht das auch überhaupt noch nicht empfunden haben oder
ja,
das nicht kennen vielleicht.
Ja, also bei diesen Gedanken, von denen ihr eben gesprochen habt, ja, ich nenne es jetzt mal Zwangsgedanken. Ich würde gar nicht behaupten, dass das jetzt alles automatisch Zwangsgedanken sind. Vielleicht auch mal Sorgen, einfach nur, die von alleine wieder weggehen. Aber diese Zwangsgedanken, also Gedanken, die uns sehr belasten und die immer wieder kommen und gegen die wir gefühlt nichts tun können, da spielt die Bewertungskomponente eine ganz große Rolle. Ja, also wir alle haben manchmal komische Gedanken. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass wir das nicht denken dürfen oder dass wir jetzt in dem Fall, über den wir sprechen, eine schlechte Mutter sind zum Beispiel, ja, dann hat das für uns eine sehr negative Komponente und ist sehr negativ bewertet und wir versuchen, diese Gedanken zu vermeiden, ja, und je mehr man, ihr kennt das Beispiel mit dem rosa Elefanten, je mehr man versucht, nicht an den rosa Elefanten zu denken, desto mehr denkt man dran, ja. Und so ist es mit diesen Zwangsgedanken auch. Und das ist so ein Kreislauf, ja. Die ist dann einfach sehr schwer, die wieder loszuwerden, wenn man versucht, sie zu verdrängen und die ganz viel Angst auslösen in einem, ja. Wenn man das Gefühl hat, jetzt keine gute Mutter zu sein und seinen eigenen Anforderungen oder auch den Anforderungen der Menschen um einen drumherum, der Gesellschaft, dem Bild der Mutter so nicht genügen zu können.
Wir hatten ja letztes Jahr irgendwann Andrea zu Gast vom Hebammenzentrum hier in München, die erzählt hat, dass sie immer wieder in der Beratung Mütter da haben, die wirklich ganz, ganz extreme Gedanken haben, also wirklich die Gedanken, ihrem Kind was anzutun und das auch ganz bildlich irgendwie vor sich sehen und das immer wieder. Und ich glaube, das ist so ein Extremfall von dem, was du gerade erzählst.
Ja.
Das ist natürlich was, das darf man nicht denken. Und also ich...
Vermeintlich.
Genau.
Ja.
Das ist, genau.
Man darf alles denken.
Ja.
Man darf nur nicht alles machen.
Ja, richtig.
Das ist ein ganz großer Unterschied.
Und da muss natürlich dieser Leidensdruck auch enorm hoch sein, weil die sich ja dann dementsprechend auch das Gefühl haben, sich nicht mitteilen zu können, niemandem das erzählen zu können, weil das ja krass bewertet wird. Also was bist du für eine Mutter, wenn du
absolut
darüber nachdenkst, dein Kind aus dem Fenster zu werfen, wenn du ein Schreibaby hast oder einfach, keine Ahnung, seit 78 Stunden nicht geschlafen hast, gibt es diesen Raum nicht, gibt es die Möglichkeit gar nicht, du darfst gar nicht so denken. So. Und das hat sie eben erzählt, dass da Frauen dann kommen, also Mamas kommen, die fix und fertig sind, weil sie eben nicht nur das Gefühl haben, was ist mit mir los, wieso will ich meinem Kind was antun, wieso kommen ständig diese Gedanken, sondern auch dieses, ich kann da mit niemandem drüber reden. So. Also das ist das, worüber du jetzt gerade auch so ein bisschen gesprochen hast, oder?
Ja, weil sobald man darüber redet, also erstmal werden Sachen gefühlt irgendwie wahrer, die man ausspricht. Ja. Und zweitens sind natürlich diese Anforderungen, die man fühlt, ja, als Mutter. Man sieht in Filmen nur glückliche Mütter, die ihr Kind nur verliebt anschauen. Ja, man bekommt von vielen Müttern auch nur die liebevollen, positiven Seiten erzählt. Alles andere, was super anstrengend und mit Schweiß und Blut behaftet ist, quasi, das erzählen viele gar nicht. Ja, und deswegen kommt es bei vielen Müttern auch nicht an, dass es eben nicht nur diese positive Seite gibt, sondern auch eine negative und dass die total normal ist und auch sein darf und sein muss, ja. Und dann sitze ich da mit diesem Baby, was irgendwie seit 3 Tagen nur schreit und fühle mich alleine und frag mich, ob das wirklich eine gute Idee war mit dem Mutterwerden, ja, ob ich dieses Kind immer noch haben möchte. Am besten ist es noch nachts, ja, und keiner ist da, mit dem ich sprechen kann in dem Moment. Und dann kommt eben dieses Bild, ja, von der guten Mutter sozusagen in den Kopf und man denkt sich, warum kann ich nicht so sein? Warum geht's mir jetzt nicht nur gut mit diesem Kind, ja? Und dieser Anspruch, der da von der Gesellschaft kommt und der vielleicht auch so ein Leistungsdenken von einem selber ist, trifft dann halt ganz hart auf die Realität und das macht diese Verwirrung, ja. Mhm. Und alle Gedanken, die dann eben nicht nur positiv sind, die müssen dann irgendwie verdrängt werden, ja.
Im Prinzip kann ich eingrätschen, weil das genau das ist, was ich als nächstes ansprechen wollte. Wir haben dann nämlich darüber gesprochen, dass es neben der individuellen Ebene der Hormone eben auch eine strukturelle gibt, die das Ganze befeuert, nämlich das Mütterbild, das wir haben. Und dass das eben ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist, das dann vor allem Zwangsgedanken auslöst, die mit Wut oder Aggressionen oder sowas zu tun haben, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Genau.
Kannst du das erklären, was du damit meinst?
Also auf der einen Seite steht diese große Anforderung, ja, dieses Mutterbild in der Gesellschaft, meine eigenen Anforderungen an mich selber. Und dann kommt da aber die Realität, ja, mit diesem schreienden Baby, mit diesen nicht immer nur rosaroten, liebevollen Gedanken, sondern vielleicht auch mal Wut oder Resignation oder der Frage, ob ich dieses Kind überhaupt noch haben will oder was auch immer. Da kommen ja 1000 Sachen in den Kopf. Ja. Und je weniger man sich das erlaubt, diese negativen Gedanken zu haben, je mehr man die bewertet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die dann immer wieder in den Kopf kommen. Ja, wie dieser rosarote Elefant, dass man sich dann als schlechte Mutter fühlt, dass man Angst hat, dass diese Gedanken sich verselbstständigen und zu einer Handlung werden, was ja totaler Quatsch ist. Ja, nichts, was man denkt, muss zu einer Handlung werden. Aber das sind eben diese Ängste, die damit verbunden werden. Und je mehr ich das negativ bewerte, desto häufiger kommen diese Gedanken. Ja, desto häufiger drängen die sich in meinen Kopf, weil ich mir dann natürlich darüber Sorgen mache und mich frage, bin ich eine gute Mutter oder nicht? Was ja mit meiner Qualität als Mutter überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja. Und da finde ich es total wichtig, dass wir einfach darüber aufklären und auch jede Mutter darüber erzählen darf, dass es eben nicht nur glückselig ist, ein Kind zu haben. Ja, dass man natürlich bei allem Schönen, was man auch mit diesem Kind erlebt, aber dass es auch anstrengend ist und dass man auch mal denkt, oh je, heute Abend eigentlich würde ich gern mal wieder feiern gehen oder einfach nur meine Ruhe haben oder alleine sein oder was auch immer. Das darf alles sein. Ja? Und je mehr wir uns das als Mütter erlauben, desto weniger Chance haben solche Gedanken. Ja.
Wenn man jetzt, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, also zum Beispiel, man hat ein Schreibaby und man hat wirklich so den Gedanken, ich schmeiße es aus dem Fenster oder ich verletze, oder dass man kocht zusammen und du hast ein Küchenmesser in der Hand. Das gibt es ja auch so, diese Vorstellung, dass man dann irgendwie das Kind mit dem Messer verletzen könnte oder so. Man kann da, glaube ich, sagen, es gibt bei diesen Gedanken bestimmt nichts, was es nicht gibt, könnte ich mir vorstellen.
Vermutlich.
Ja, und einerseits könnte man denken, das ist jetzt sehr düster, aber andererseits ist es ja auch irgendwie total nachvollziehbar, dass alles, was die Fantasie hergibt, dann da auch irgendwie da so mit reinspielt. Aber was sind denn so Diagnosekriterien für echte, sagen wir mal, Angststörungen? Und also kann man das, wo kann man sagen, wo wird eine Grenze überschritten? Und auch, um da noch einzugrätschen, wie viele Kinder sind da tatsächlich gefährdet davon? Also wie hoch ist dann tatsächlich auch dieses das Potenzial, dass da wirklich was passiert?
Ich glaube, worauf du hinaus wolltest, darüber haben wir ja gesprochen, ist, dass wenn jetzt irgendwie Mamas zuhören, denen das so geht, dass die halt echt auch irgendwie beruhigt sind, dass also in der Regel ja eigentlich nichts passiert. Ne? Wie du sagst, aus einem Gedanken erwächst jetzt nicht automatisch eine Handlung. Ich glaube, darauf wolltest du raus, Papa, oder?
Genau.
Genau, also das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man alles denken darf, ja, und dass aus einem Gedanken keine Handlung wird automatisch, ja, und dass wir einfach auf unseren Charakter und unsere Persönlichkeit vertrauen können und auf unsere Liebe zu diesem Kind, die absolut da ist, ja, dass da nichts passieren kann und wir können einfach nur freundlich und liebevoll mit uns sein und diese Gedanken annehmen und sagen, es ist okay, solange wir das nur denken und nicht machen, ist das überhaupt gar kein Problem. Ja? Also ich glaube, das ist das Wichtige dazu zu sagen, es gibt jetzt überhaupt gar keine Zahlen oder ich weiß keine Zahlen, wie viele Eltern, die solche Gedanken haben, tatsächlich ihren Kindern was antun. Meine Vermutung wäre, dass niemand, dem das Angst macht,
das denke ich tatsächlich mit einer Studie,
seinem
die ich
Kind etwas antut.
Genau. Ja. Deswegen war es mir auch wichtig, das zu betonen. Tatsächlich.
Ja.
Genau. Also ich habe da eine Studie gelesen darüber, da war es auch tatsächlich so, dass es tatsächlich einfach nicht passiert.
Ja.
Krasserweise.
Ja, aber schon krass, ne, dass, wie sehr man unter Druck steht. Also da haben wir ja auch im Vorfeld drüber geredet, dieses Mütterbild, das wir in Deutschland einfach haben, seit das im Nationalsozialismus einfach entstanden ist, diese Überhöhung der Mutter und die deutsche Mutter. Und dass das immer noch so viel Druck ausübt, dass man wie so ein Schnellkochtopf einfach auf dem Herd steht und dann das Gehirn oder die Psyche, wenn ich dich richtig verstanden habe, Anne, sich da halt einfach diese Ventile sucht und das zischt und pfeift dann halt aus den Sollbruchstellen halt irgendwie raus. Ne?
Absolut, genau. Wie so ein Dampfkochtopf, ja, wo man versucht, krampfhaft den Deckel drauf zu halten. Und da darf man einfach, jetzt bildlich gesprochen, ab und zu mal ein bisschen Dampf ablassen, ja. Und einfach dafür sorgen, dass es einem selbst auch gut geht, ja, dass man jemanden hat, der die einem das Kind abnehmen kann, dass man nicht immer nur hundertprozentig für dieses Kind da sein muss, nicht sein Leben jetzt für die nächsten 18 Jahre irgendwie aufgeben muss, ja, sondern dass man auch noch Frau und Person ist und nicht nur Mutter.
Ich glaube, auch beim Dampfablassen hilft sicherlich, dass man sich jemandem dann auch anvertrauen kann mit diesen Gedanken. Also nicht nur, dass man sich selber dann ausmachen muss, wenn das Kind dann gerade von jemand anderem betreut wird, sondern dass man halt auch wirklich damit rausgehen und sich anvertrauen kann. Wie kann man denn jemandem, dem das vielleicht schwerer fällt, kann man da Tipps geben, wie man das irgendwie erleichtern kann? Also diese Hemmschwelle irgendwie helfen kann zu senken, dass man sagt, es ist okay, vertrau dich an? Wie, was wäre ein Weg?
Naja, erstmal glaube ich, dass jeder, der selber Vater oder Mutter ist, sowas kennt.
Ja,
glaube ich auch. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass das eben jetzt keine Alien-Erscheinung ist, sondern dass jeder Vater und jede Mutter mal irgendwie Aggressionen gegenüber einem Kind hatte. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass dies immer wiederkommt, ja, und so einen Zwangsgedankencharakter annimmt, wird jeder Psychotherapeut und jeder Hausarzt, jede Hausärztin da zuhören, ja, und einen im Zweifel an die geeigneten Stellen weiterleiten.
Ist auch mit glaube ich, manchmal auch mit Schuldgefühlen dann verbunden. Also auch wenn man natürlich nichts gemacht hat, aber trotzdem den Gedanken zu haben,
ja, klar,
löst bei manchen bestimmt auch irgendwie so eine Art Schuldgefühl aus.
Klar. Da sind wir ja wieder bei dieser Bewertung, ja, dass man das Gefühl hat, eben keine gute Mutter zu sein, wenn ich solche Gedanken habe.
Jetzt ist
was Quatsch ist.
Ja, absolut, genau. Jetzt ist natürlich das Elterndasein generell einfach, selbst wenn man nicht von Zwangsgedanken per se geplagt wird, aber trotzdem insgesamt einfach ein sehr emotionales. Ich glaube, das kann man
absolut, ja. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ja.
Genau. Und zwar in alle Richtungen und sehr intensiv sind die Emotionen, finde ich, die da am Start sind, in alle möglichen Richtungen. Wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, die Therapie ist in dem Fall jetzt das Richtige, beziehungsweise anders. Wie du sagst, Barbara, die Hemmschwelle ist ja für manche sehr groß, beziehungsweise sich das selbst auch, finde ich, einzugestehen. Geht es mir jetzt schlecht genug, dass ich jetzt das Recht habe, also auch das habe ich aus dem Freundeskreis ganz oft gehört, so, ach, dann sitze ich dann, habe das Gefühl, so, jetzt anderen geht es doch viel schlechter, warum sitze ich jetzt hier? Auch das ist natürlich völliger Quatsch, glaube ich, würdest du auch unterschreiben.
Total, ja. Sobald man einen Leidensdruck hat, hat man das Recht, mit jemandem zu sprechen.
Ja, voll, total. Aber hast du Tipps, was man so im Alltag vielleicht machen kann, so als Vorstufe, einfach was schon so ein bisschen Druck rausnimmt aus dem Kochtopf, was so ein bisschen helfen kann?
Also was helfen kann, ist, sich diese Gedanken nicht zu verbieten. Ja, sondern wenn der Gedanke kommt, zu sagen, ah, dich kenne ich schon, da bist du wieder, ja, du gehörst einfach dazu, ich mag dich nicht so gerne, aber ich weiß, du bist jetzt mal eine Zeit lang da, du gehst dann auch wieder, ja, das ist das eine. Und was bei Ängsten auch ganz oft hilft, ist, Ängste mal zu Ende zu denken. Also wenn man so Katastrophenszenarien im Kopf hat, einfach mal sich zu fragen, und was passiert dann und was passiert dann so, ja, also so ganz realistisch das Ganze mal zu Ende zu denken, das hilft auch.
Warum hilft das eigentlich? Ich denke mir das total oft, weil eigentlich ist es doch genau kontraintuitiv, ne? Das ist ja genau das, was wir alle ja eigentlich nicht tun, sondern das Schieben.
Man hätte Angst, dass man sich reinsteigert.
Ja, genau. Also gibt es da eine Erklärung, warum genau das dann hilft?
Naja, in den meisten Fällen merkt man, dass die Katastrophe am Ende gar nicht so katastrophal ist. Ja, wenn man das zu Ende denkt. Und so ein Zu-Ende-Denken ist ja auch eine gewisse Art von Zulassen, ja, von der Angst. Und je weniger ich versuche, diese Angst zu bekämpfen, desto weniger mächtig wird sie. Ja, wenn ich versuche, diesen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen, oder eine Angst irgendwie aus meinem Kopf zu verbannen, dann ist sie umso mächtiger und umso präsenter. Und wenn ich sie als einen Teil von mir akzeptiere oder auch mit diesem Zu-Ende-Denken feststelle, dass es gar nicht so katastrophal ist, wie ich mir das vorstelle, dann ist sie einfach weniger mächtig, ja, und hat weniger Einfluss auf mich. Das Blöde mit der Angst ist, dass sie nicht weggeht, wenn man sich nicht damit konfrontiert. Ja.
Das ist ein hilfreicher Gedanke.
Ja, voll, weil ich finde, gerade das Elterndasein ist ja wirklich auch viel mit Ängsten verbunden. So. von klein auf, wenn die sobald die ihre ersten Schritte machen, beziehungsweise eigentlich schon vorher. Ich meine, warum wird so unfassbar viel Geld verdient mit irgendwie Angel Care oder was ist das, wo du die Neugeborenen auf Decken legst, die angeblich irgendwie erkennen, wenn die aufhören zu atmen? Stichwort plötzlicher Kindstod und so. Also es gibt ja eine Industrie dafür, weil ja offensichtlich erkannt wurde von Wirtschaftsunternehmen, dass du mit diesem Baby, das dir in die Hand, in die Arme gelegt wird, nachdem du es geboren hast, oder beziehungsweise eigentlich geht es ja in der Schwangerschaft schon los.
Ne? Also mit dem Erste-Hilfe-Kurs für Babys zum Beispiel.
Ja, oder auch, ja, dass das dann manche aufhören, Fahrrad zu fahren oder schwimmen zu gehen oder in die Badewanne, weil dann, keine Ahnung, dann kriegt man leichter einen Pilz oder so. Also man wird halt so insgesamt einfach ängstlicher, eh schon, glaube ich, viele, weil es halt eine ungewohnte Situation ist wahrscheinlich. Etwas, was völlig Neues, was noch nie da war beim ersten Mal. Und dann diese hormonelle Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann, wie gesagt, wird das halt von außen, glaube ich, werden einem Tools gegeben, die vermeintlich helfen, die aber halt Geld kosten so. Und das, also versteht ihr, was ich meine? Das
ja, ja. Viele von uns sind es ja auch gewohnt, maximale Kontrolle zu haben, ja, ne? Genau. So Selbstoptimierung und so ist ja ganz groß. Und die wenigsten Menschen haben oder die wenigsten Frauen haben vor der Geburt eines Kindes oder vor einer Schwangerschaft die Erfahrung gemacht, dass einfach irgendwas überhaupt nicht steuerbar ist, ja, dass sie die Kontrolle einfach komplett abgeben müssen. Und das alleine ist ja schon wirklich eine einschneidende Erfahrung, dass man da einfach Kräften, ja, ob sie nun hormonell sind oder die Kräfte, die bei der Geburt wirken oder wie auch immer, ja, Kräften ausgesetzt ist, die man einfach nicht kontrollieren kann. Und das ist ja nur der Anfang. Also das Leben als Eltern ist ja kaum mehr kontrollierbar an einigen Stellen, ja. Und wir müssen einfach damit leben, dass wir nicht mehr die absolute Sicherheit haben und nicht mehr alles beeinflussen können. Und das alleine ist für viele Menschen einfach schon eine schwierige Erkenntnis.
Ja. Absolut, ja.
Da hilft nur Atmen.
Das
ist, ja. Schön, dass du mich anschaust. Absolut, ja klar. Also das, ich wollte gerade sagen, da braucht es ein Urvertrauen ins Leben, so glaube ich. Und es wird schon irgendwie alles gut gehen. Und da kommt, glaube ich, das ins Spiel, was du vorher meintest, auch mit, wie ist die eigene Historie? Und deswegen, weil ich das an mir einfach so extrem stark bemerke, sage ich das ja auch immer und immer wieder, dass ich finde, Kinder zu bekommen ist einfach wie so eine Psychotherapie nochmal, wenn du es irgendwie reflektierst, beziehungsweise es schmeißt dich einfach so gnadenlos, finde ich, in so einen Mixer emotional und spült einfach Dinge aus der eigenen Kindheit nach oben. Da fällt einem irgendwie mal auf, mir ist zum Beispiel aufgefallen irgendwann, dass der häufigste Satz, den ich als Kind gehört habe, pass auf, dass du nicht hinfällst. Das ist wirklich der häufigste Satz, den ich gehört habe. Also wirklich lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Und ja, das hat dann natürlich irgendwie historische und auch kulturelle, weil meine Eltern sind Rumänen und eingewandert und der großen Entbehrungen, ganz, ganz viel Angst, geflüchtet und so weiter. Das hat, natürlich ist das alles rational erklärbar, wo deren Ängste herkamen, die dann vererbt wurden. Und ich versuche halt jetzt zu sagen, stopp. Und stehe dann halt vorm Klettergerüst und atme und schaue dann im Zweifel einfach nicht hin und denke, wenn man nicht hinschaut, dann passiert nichts. Das ist doch so, oder?
Ja, total.
Das ist doch die Regel.
Ja, absolut.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
So geht das doch.
Das ist wie die 3-Sekunden-Regel.
Genau, wenn was runterfällt.
So, genau. Und das können auch mal 15 Sekunden sein.
In der Ernst. Und das finde ich halt so spannend daran, dass man, finde ich, gerade an diesem Punkt Ängste so sehr schön durchexerzieren kann, wie viel die eigene Historie eigentlich eine Rolle spielt. Weil, wie du sagst, es ist einfach ein komplettes Kontrolle abgeben. Du kannst ja diese Kinder, wenn du sie nicht an die Leine nimmst und alle 3 Sekunden irgendwie völlig autoritär anschreist und einnordest, dass die wie beim Militär einfach, oder wie so ein Hund, weißt du, bei Fuß und Folgen, dann weißt du nicht, was sie in den nächsten 10 Sekunden tun werden. Und dieses, das finde ich ein schönes Bild, Anne, weil dieser Kontrollverlust, das ist, glaube ich, wirklich dann was wir heutzutage auch einfach nicht mehr so gut kennen. Zusätzlich zu dem, was man halt selber als Rucksack noch dabei hat. Hast du mich deshalb angeschaut, Barbara? Ja. Wegen meines TED-Talks zum Thema Angst und
fand ich großartig. Ich wollte noch, wir hatten eben auch in der Vorbereitung drüber gesprochen. Ich habe, also es geht sowohl ja um die Angst um das Kind, aber auch irgendwie um sich selber auch in dieser Zeit, Schwangerschaft, Geburt, danach, wie auch immer. Ich habe festgestellt, in der Vorbereitung zur Geburt meines Sohnes hatte ich so Gedanken, weil man dann, wenn man, sobald man Kinder hat, kriegt man ja auch viel mehr mit, was kann alles sein und so weiter, bla bla bla. Und ich habe öfter...
Man kriegt auch ungefragt viele Sachen erzählt.
Ja, absolut.
Die man gar nicht wissen möchte.
Total, absolut. Und unabhängig aber davon, weil ich sowas meistens aber sofort abblocke, aber das ist nochmal eigentlich ein ganz eigenes Thema. Menschen, die ungefragt Katastrophenszenarien Leuten erzählen, die gerade in so einer Situation sind, was das eigentlich für ein kranker Scheiß ist. Aber unabhängig davon wollte ich noch sagen, bin getriggert worden, wenn ich so Artikel darüber gelesen habe, wie Frauen Wochenbettdepressionen bekommen haben. Mhm. Ganz stark, ganz schlimm. Von Prominenten oder auch so irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, gut, es gibt so eine leichte familiäre Vorbelastung dazu. Und habe mir gedacht, okay, offensichtlich hat man darauf keinen Einfluss. Denn du musst einfach gucken, was passiert. So, also wir hatten ja gesprochen von diesem hormonellen Würfeln irgendwie so. Entweder du biegst nach der Geburt ab in die Honeymoon-Phase oder in die Angstphase oder in die depressive Phase oder was auch immer. Es gibt so verschiedene Wege, die man abbiegen kann und du hast irgendwie zu wenig Einfluss drauf.
Die sind aber untereinander verbunden. Mhm. Also selbst wenn man in die depressive Phase abbiegt, heißt das nicht, dass man für immer jetzt depressiv oder bei jedem Kind depressiv sein muss. Ja, man kann zwischen diesen Wegen wechseln. Ist nicht aussichtslos.
Mhm. Hat man das auch selber in der Hand, wie man wechselt? Oder muss man einfach abwarten im Zweifel, bis diese Hormone...
Ja, das ist das Problem bei der Wochenbettdepression, dass natürlich die Hormone eine große Rolle spielen. Mhm. Aber das ist auch immer verbunden mit dem eigenen Rucksack, den man mitbringt. Ja, und der eigenen Neigung zur Depression. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann kann man sich ja therapeutische Hilfe suchen, ja, und das begleiten lassen und behandeln lassen. Bei einem zweiten Kind weiß man dann ja schon erstens, was es ist, zweitens, wohin man sich wenden kann und drittens, dass es wieder vorbeigeht, ja. Und das sind wichtige Faktoren, die einen weniger hilflos zurücklassen in dieser Situation und die einem helfen, dass es vielleicht gar nicht mehr auftreten muss.
Mhm. Um das noch zu Ende zu bringen, ich hatte am Anfang der Schwangerschaft was im Rücken und war bei einem sehr guten Physiotherapeuten und der meinte irgendwie, und da sind wir wieder bei Katastrophengeschichten, die ungefragt erzählt werden, er hätte eine Frau bei sich in Behandlung gehabt, die nach der Geburt in starke Wochenbettdepressionen verfallen ist, die sich aber offenbar auch nicht so wirklich anvertrauen konnte und die wirklich schon an Selbstmordgedanken dran war und er aber helfen konnte durch, also ich hoffe, dass ich mich jetzt an den Begrifflichkeiten nicht verhaue, aber der sich auch mit chinesischer und alternativer Medizin und eben auch Osteopathie auskennt und hat es geschafft, auch über die Physiotherapie und die Osteopathie bei ihr so Blockaden zu lösen, die auch bei ihr Schmerzen genommen haben, die ihr auch geholfen haben, wieder klar zu denken und auch wieder irgendwie auf die normal, also gefühlsmäßig irgendwie wieder auf gute Bahnen zu kommen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ich kann es eh nicht so wirklich beeinflussen, ich muss einfach gucken, was passiert. Und ich weiß aber, zur Not wüsste ich, was ich danach machen könnte, wenn es so richtig schlimm wird oder auch nur mittelschlimm. Und da sind wir auch wieder bei dem, wie schlimm muss es denn sein, dass man sich Hilfe holen darf. Das finde ich auch ganz wichtig, irgendwie nochmal zu betonen, was du eben vorhin gesagt hast. Sobald man Leidensdruck hat, darf man Hilfe holen.
Total, ja. Ja, und wenn man solche Befürchtungen hat, ja, weil es zum Beispiel eine familiäre Häufung gibt oder weil man in seinem Leben schon mal eine Depression hatte, würde ich sagen, erstmal bitte keine Artikel über Wochenbettdepressionen lesen.
Ja,
genau, also bitte nicht lesen.
Einleuchtend. Ja? Ja, total.
Und zweitens, es hilft ja vielleicht einfach ein, zwei Anlaufstellen sich rauszusuchen, die man in der Schublade hat. Mhm. Vielleicht auch mit dem Partner, der Partnerin darüber zu sprechen, ja, dass derjenige das auch weiß. Und genau, je schneller man reagiert, desto schneller kann einem geholfen werden. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu diesem, wann darf ich mir einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen? Mhm. Also jederzeit, immer wenn man das Gefühl hat, man braucht es. Und je früher, also je mehr zum Beginn einer psychischen Erkrankung hin man sich Hilfe sucht, desto schneller und einfacher kommt man da auch wieder raus. Ja? Und Psychotherapeuten bieten Sprechstunden an, da kann man 2-3 Mal erstmal eine Stunde hingehen und mit dem Therapeuten klären, was ist das, was ich da habe? Brauche ich da wirklich eine Psychotherapie? Reichen mir vielleicht ein paar Beratungsstunden oder eine Kurzzeittherapie? Und das kann man dann in solchen Sprechstunden wunderbar klären.
Ist das denn auch was, was du von Vätern auch erlebst, oder ist das Ganze so unglaublich hormon- und induziert und strukturell so vorgegeben, dass es mal wieder nur an den Müttern hängen bleibt?
Du meinst die Wochenbettdepression?
Auch diese Ängste, also ich wir hatten da in Vorbereitung über so ein Klischeebild gesprochen, was jeder von uns schon mal erlebt hat. Der Papa macht mit dem Kind, ohne groß drüber nachzudenken, irgendwas total Krasses, irgendwie wirft es in die Luft oder was weiß ich, lässt es irgendwo runter, was auch immer. So, und denkt sich, hui, und das Kind, yeah. Und die Mutter so, oh mein Gott. Also jeder hat da so seine eigenen Empfindungen mit diesem Moment, und da würde jetzt so klischeehaft sich jetzt irgendwie der Eindruck vermitteln, Väter haben da gar nicht so diese Hemmschwelle oder diese Gedanken dazu oder diese Sorgen, was ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass es die nicht auch irgendwie auf eine gewisse Weise treffen könnte.
Ich glaube, die psychischen Schwierigkeiten von Vätern, wenn sie Vater werden, sind andere als die von Müttern. Letzten Endes ist es ja so evolutionsbiologisch auch die Aufgabe von Vätern, die Kinder so ein bisschen aus den Armen der Mütter herauszunehmen, ja, und denen so ein bisschen so die Welt zu eröffnen, ja, und diese, ja, anfangs extrem enge Mutter-Kind-Bindung, vielleicht kann man es sogar Verschmelzung nennen, ja, so ein bisschen aufzulösen und auf eine gute Art und Weise die beiden einfach so ein bisschen voneinander zu trennen, ja. Und je älter das Kind wird, desto mehr Trennung ist dann natürlich auch möglich.
Ich finde es ganz schön, unsere Tagesmutter und Freundin hat im Zuge dessen den Innen- und Außenminister erschaffen als Wort. Die Mama ist der Innenminister und der Papa ist der Außenminister, wenn ich sie jetzt nicht falsch zitiere, hoffe ich. Aber die sagt eben genau das, weil Papas eben oft innerhalb des ersten Jahres so ein bisschen traurig sind, dass sie so ein bisschen außen vor sind in dieser Verschmelzung, die es ja definitiv oft auch ist. Es ist nicht in allen Familien so, also ich erinnere mich auch bei unserer Tochter, also bei meiner Großen, war das überhaupt nicht so eindeutig. Also da waren wir auch, weil wir sehr krasse Startschwierigkeiten mit dem Stillen und so weiter hatten, war das, wenn überhaupt, nur angedeutet, würde ich sagen. Und bei dem Kleinen war es dann schon eher so, dass der das totale Mama-Baby war. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Olli damit echt, also der hatte damit echt zu tun. Das hat den natürlich verletzt. Und die sagt eben immer, die Mama ist dann die Innenministerin, so für dieses Innere und das erste Band, und der Papa ist dann eben, der geht nach außen. Deswegen, daran erinnert mich das gerade. Und der hat dann eben, wenn die Kinder dann mobil sind und in die Welt rausgehen, dann kommt seine Stunde. Und finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. So. Und das unterstützt.
Der Vorteil, dass die nicht hormonell so im Sack sind.
Dass die eben nicht so viel Angst haben, sondern dem Kind die Welt ein bisschen weniger angstbesetzt nahebringen können. Ne?
Jetzt haben wir viel über Angst gesprochen. Ist ja auch im Prinzip so der Auslöser gewesen damals, der ja, wie gesagt, irgendwie auch den Nerv von vielen HörerInnen getroffen hat. So die Auslöser-Emotion sozusagen, über die wir sprechen wollten. Aber ich finde, noch eine ganz krasse Emotion, wenn man jetzt die ganzen Positiven beiseite lässt, über die man ja eh viel spricht, zum Glück, weil sie natürlich ganz, ganz stark auch sind, aber eine
ebenfalls sehr intensive Emotion ist einfach Wut, elterliche Wut, die einen auch, finde ich, oft sehr hilflos zurücklässt und sehr verzweifelt. Gibt es da Strategien? Was würdest du sagen?
Bei Kleinkindern oder bei Babys?
Bei den Eltern.
Nee, also ich meine Eltern mit Kleinkindern oder Eltern mit Kinder. Babys oder mit Kindern generell.
Ist das unterschiedlich? Das ist ja schon eine spannende Rückfrage zum Beispiel.
Ja, weil Kleinkinder natürlich einen viel wütender machen, so aktiv, ja, indem sie eben Nein sagen und indem sie nicht mehr das machen, was man möchte, und so diese Trotzphase, ja, und sich ausprobieren, also das, was man früher mal Trotzphase genannt hat, und sich ausprobieren, im halt nicht mehr alles das machen, was die Eltern sagen. Ja, das kann einen ja schon mal wütend machen. Mhm. Also generell glaube ich, ist es eine gute Strategie, wenn man das Gefühl hat, man kann die Wut jetzt gar nicht mehr kontrollieren, einfach mal 5 Minuten lang den Raum zu verlassen. Ja. Und einfach mal durchzuatmen, mhm, ja, und dann wieder zurückzukommen. Ja, dann ist man meistens so aus dieser ganz schlimmen Wutphase draußen. Und wenn einem das passiert, dann hilft es einfach auch, darüber zu sprechen, ja, mit einem guten Freund, einer guten Freundin darüber zu sprechen, mit dem Partner, der Partnerin darüber zu sprechen und zu überlegen, weil ich meine, von Wut ist keiner von uns befreit. Jeder ist mal wütend auf sein Kind, ja. Aber sich dann vielleicht gemeinsam mit jemandem zu überlegen, wie können wir damit umgehen, ja, was ist eine gute Strategie für uns fürs nächste Mal, weil das nächste Mal kommt garantiert.
Ja.
Das wäre für mich jetzt auch noch so eine Situation gewesen, zu der ich dann gefragt hätte, wie kann man damit umgehen, wenn man zum Beispiel wirklich so, wenn es wirklich so blöd läuft, dass man so zum Ende des Tages hin als Fazit sieht, okay, ich bin heute aus Überforderung, Müdigkeit, sonstigen Gründen irgendwie einfach echt ein Arsch gewesen. Mhm. Und das ist gar nicht so gelaufen, wie ich mir das heute vorgestellt hätte, gewünscht hätte, und habe da für mich selber so eine Grenze überschritten, die so, wo man sich denkt, so will ich gar nicht sein irgendwie, und das war bestimmt auch verletzend und nicht schön. Mhm. Und dann schläft das Kind irgendwann, und dann meistens ist es ja so, das kennen bestimmt auch alle, mit diesem Moment, das Kind schläft ein, fällt ja auch alle Wut irgendwie ab.
Absolut,
irgendwie,
ja.
Irgendwie sofort. Ja. Und dann fühlt man sich nur noch scheiße. Mhm. Und ja, richtig schlimm, und manchmal eben auch in ganz wirklich schwachen Abenden geht es mir dann auch so, dass ich dann auch einfach wirklich heulend da sitze und mir denke, oh mein Gott, bin ich ein Arsch. Ja. Mhm. Und das ist dann wirklich.
Und man will das Kind wecken und sofort, ja, irgendwie drüber sprechen.
Sich entschuldigen, ja.
Sich entschuldigen und dann aber auch sofort so eine Absolution, also irgendwie, dass das Kind dann sagt, was es ja gar nicht leisten kann und gar nicht leisten muss. So, ja, es ist voll okay.
Es kann mal passieren, Mama.
Ja, genau.
Wir sind alle Menschen.
Also das, was wir ja offensichtlich nicht können, in dem Moment uns verzeihen, muss dann halt wieder irgendwie mir jemand anderes übernehmen, so. Also, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ja, 100% weiß ich, was du meinst.
Genau.
Das ist so gemein.
Das so, was, wohin dann mit dieser Verzweiflung in dem Moment und diesem Schuldgefühl und so.
Ja. Ich glaube, da hilft, wie bei diesen Angstgedanken oder Zwangsgedanken, hilft nur eine größtmögliche Akzeptanz. Ja? Das passiert jedem Elternteil und es ist völlig normal. Und wenn man das merkt, auch wenn es nur hinterher ist und sich vielleicht fürs nächste Mal einen anderen Umgang damit sucht, dann ist, glaube ich, allen geholfen. Und entschuldigen kann man sich natürlich immer beim Kind, auch am nächsten Morgen noch, ja. Wie das Kind darauf reagieren kann, ist wahrscheinlich dem Alter geschuldet. Und auch an der Stelle hilft es, nicht so wahnsinnig hohe Anforderungen an sich selbst zu haben. Ja? Wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen, mein Job war heute anstrengend, die Kinder merken das und sind schlecht gelaunt oder nölen oder wie auch immer, dann ist es besser, wenn ich meine Ansprüche vielleicht an dem Abend mal über Bord schmeiße und den Kindern mal ein Hörspiel vorspiele oder sie vielleicht auch mal 10 Minuten vor den Fernseher setze oder was auch immer für mich in dem Moment eine gute Strategie ist, ja, weil damit ist allen geholfen, das entspannt die Situation ein bisschen, man kann sich selber kurz rausziehen und muss sich dann vielleicht am Ende des Tages nicht über sich ärgern, weil man sich selbst überfordert hat in einer Situation, in der man selber nicht gut aufgestellt war und dann mit Wut reagiert hat am Ende, ja.
Ja, ja. Voll. Aber genau das, was du auch gesagt hast, dieses Akzeptieren, dass es wie bei den Zwangsgedanken eben auch diese Wut und auf sich selbst oder diese Frustration, diese Verzweiflung auch einfach akzeptieren, dass es mal passieren kann und das dann auch wieder gehen zu lassen, finde ich tatsächlich einen schönen Bogen zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, mhm. Ne?
Ja. Und damit wollen wir wieder alle umarmen.
Genau, ich wollte nämlich fragen, wir haben letztes Mal eingeführt, Barbara umarmt am Ende. Jetzt bin ich hier spannend. Hast okay. du dir was überlegt?
Nee, ich hab nicht
so oder umarmst du die spontanen Umarmungen sind ja auch meistens das die besten.
Genau. Ich möchte an dieser Stelle alle umarmen, die abends schon geweint haben, weil sie sich scheiße gefühlt haben, weil sie dachten, sie haben sich irgendwie im Ton vergriffen oder es ist nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich danke dir für deine tollen Worte, die du dazu gefunden hast und die ich mir heute auf jeden Fall mitnehme und ihr euch hoffentlich auch, liebe HörerInnen, und alle, die irgendwie das Gefühl haben, irgendwas nicht annehmen zu dürfen, bitte nehmt es an. Auch diese Umarmung, die wir euch hier mit rausgeben, ihr macht es toll und alles ist in Ordnung. Alle Gefühle sind in Ordnung. Ich finde, dieser Leitsatz hilft immer total. Es hilft zum Beispiel auch meiner Tochter so, wenn wir schwierige Übergangssituationen haben oder was auch immer. Alle Gefühle sind erlaubt, finde ich, ist so.
Ja, und wenn ich da jetzt irgendwie nochmal einhaken darf, weil das ist, also sorry, wir haben gesagt, die Umarmung bleibt das letzte Wort, aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, mir ist wichtig, dass ich immer ein bisschen länger zu hören bin als du pro Folge. nein, weil ich das so absurd finde, dass man den Kindern, dass wir inzwischen durch dieses ganze Beschäftigen mit gewaltfreier Kommunikation, bedürfnisorientiert, bla bla bla, gelernt haben, den Kindern zu sagen, jedes Gefühl ist erlaubt, aber man selber darf es nicht, ne? Also uns selber erlauben wir es nicht. Und dann sind wir furchtbar.
Das ist der Unterschied. Wir dürfen es, aber wir erlauben es uns nicht.
Weil ja, du sagst, man selber darf es man darf in unserem Kopf, das meine ich. Also wir erlauben es uns nicht. Und dabei ist es ja so ein Schwachsinn, weil wir müssen es den Kindern ja auch vorleben, dass wir diese Wut rauslassen, ne? Also das auch bei uns, also sie lernen nach Vorbild, aber wenn wir nie wütend sind, wie sollen sie dann lernen, dass sie wütend sein dürfen und wie sie mit der Wut umgehen können und so weiter. Und das finde ich so wichtig nochmal zu sagen, aber das klingt jetzt so gescheit, ich sitze auch auf der Couch und heul und denke mir, was, wie ätzend kann man eigentlich sein zu so kleinen Menschlein. Aber ja, wir sind halt, wie habe ich es gestern zu meiner Tochter gesagt, Mamas sind auch nur Menschen, musste sie sehr lachen. Und ich glaube, das muss man sich dann halt einfach eingestehen, dass es halt mal so sein kann.
Liebe Anne, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns oder haben uns sehr gefreut, dass du heute unsere Gästin warst.
Gerne, danke.
Hat großen Spaß gemacht, war sehr inspirierend, ein sehr schönes Gespräch und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Schreibt uns doch gerne, was ihr denkt, was eure Gefühle sind. Manche hat es ja vielleicht wieder zurücktransportiert ins Wochenbett, manche sind vielleicht gerade im Wochenbett. Andere nehmen sich vielleicht Strategien raus für ihr Leben mit Teenies, kann ja auch sein. Ansonsten schickt uns auch gerne Fragen, wenn ihr Fragen an uns oder auch vielleicht an Anne habt, wir geben sie gerne weiter.
Mhm. Und ansonsten abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Das freut uns natürlich auch immer sehr.
Bis in 4 Wochen, ciao.
Tschüss.